Malachi ist heute dran. Ein sehr adventliches Buch, allein es passt nicht dazu, was wir uns für die Adventszeit wünschen. Advent soll ja eine kuschelige Zeit sein. Gell? Also draußen kalt und regnerisch, drinnen schön warm, Kerzenlicht, Lebkuchen, eine warme Decke um die Füße, Besinnlichkeit, was Gutes lesen, Punsch oder Weihnachtstee, Harmonie, Vorfreude. Ja, Malachi ist sehr adventlich, aber er ist keinesfalls kuschelig. Das werden wir jetzt sehen. Über die Person vom Propheten Malachi wissen wir nichts. Die jüdische Tradition reiht ihn ein bei den großen Männern der Synagoge. Also Propheten wie Haggai, Sacharja und auch der politische Führer Esra, da gehört Malachi hin. Was heißt Synagoge? Wir wissen das, in Deutschland gibt es Synagogen, aber wo kommt es her? Jetzt war Israel ja über 70 Jahre im Exil, da gab es keinen Tempel. Wo machen sie jetzt Gottesdienst? Und da haben sie angefangen, hier und da kleine Versammlungsräume aufzubauen. Synagoge heißt einfach nur Versammlung. Und da haben sie sich getroffen. Und dieser Brauch hat sich dann auch gehalten, als sie wieder zurück in ihrem Land waren, und hat sich bis heute gehalten. Juden treffen sich in der Synagoge. Wann hat Malachi gewirkt? Wir haben keine direkte Angabe. Wir haben viele Themen, die auch Nehemia in seinem Buch anspricht. Also am Ende von seinem Buch schreibt Nehemia genau über dieselben Sachen. Manche denken sogar, Malachi ist ein Buch, das der Nehemia geschrieben hat, denn Malachi heißt einfach mein Bote. Also das könnte auch einfach der Nehemia gewesen sein, aber da gibt's Gründe dagegen. Beide sprechen vom nachlässigen Gottesdienst, von Mischehen und dann von Untreue im Gottesdienst. Und dann muss man die Frage stellen, wenn Malachi und Nehemia zusammengewirkt haben, warum findet man bei Nehemia keinen Hinweis auf Malachi? Das macht man ja oft, dass man sagt, ja, der und der Prophet hat es auch gesagt. Jetzt wissen wir aus dem Buch Nehemia, dass Nehemia noch mal ein paar Jahre zurück musste an den babylonischen Hof zu Artaxerxes. Der hat ihn noch mal zurückbeordert. Nehemia war ja ein Hofbeamter von dort. Und wie er zurückkam, findet er vor, das Volk ist absolut aus dem Ruder gelaufen. Dann schreibt er dagegen, in der Zwischenzeit, wo er nicht da war, da hat wahrscheinlich Malachi gewirkt. Und deshalb wissen wir auch ziemlich genau, Nehemia kam im Jahr 433 vor Christus zurück. Und davor war Malachi. Also das ist das Genaueste, was wir kriegen. Malachi ist ein besonderes Buch vom Aufbau her. Also die anderen Propheten, die sagen einfach, was nicht stimmt. Wort des Herrn, zack, 1:1. Malachi nicht, der nimmt es hinein ins Gespräch mit den Leuten. Und dann sagen die Leute was dagegen und dann sagt Gott wieder was so dagegen und da geht's hin und her. Das sind, früher hat man gesagt, Disputationen, Streitgespräche. Und Malachi schreibt sein ganzes Buch in Form von Streitgespräche. Nämlich 6 solcher Gespräche sind da aufgezeichnet und an diese 6 Gespräche gehen wir jetzt entlang, mal mehr, mal weniger ausführlich. Man merkt einfach immer so ein Hin und Her im Gespräch mit den Leuten. Und das erste Gespräch, ihr könnt nachlesen in der Bibel, das freue ich mich immer besonders, wenn ihr die Bibel aufschlagt, ist Malachi 1, Vers 2 bis 5. Und da geht's so um das Thema, ich habe euch geliebt, sagt der Herr, und ihr sagt, wieso hast du uns geliebt? Und da geht's hin und her. Also das ist das Thema der Liebe Gottes für sein Volk, Malachi 1, 2 bis 5, erstes Gespräch. Ich lese vor, Malachi 1, Vers 2, ich habe euch lieb, spricht der Herr, ihr aber sprecht, woran sehen wir, dass du uns lieb hast, dass du uns bevorzugst, muss man lesen, ja, bevorzugst. Ist nicht Esau Jakobs Bruder, spricht der Herr, Antwort von Gott, und dennoch habe ich Jakob bevorzugt und setze Esau an die zweite Stelle. Ja, bei Luther ist übersetzt geliebt und gehasst. Das ist ein bisschen schwierig. Gott hasst nicht. Ja, aber er bevorzugt und er setzt an die zweite Stelle. Ich setze Esau an die zweite Stelle und habe sein Gebirge öde gemacht und sein Erbe den Schakalen zur Wüste. Und so geht es jetzt weiter bis Vers 5. Also ganz schlimm. Die Edomiter, die Esau, die kommen nicht hoch. Und das ist der Stoff, wie man sich Prophetenbücher wünscht. Gell, andere Prophetenbücher haben das auch, ein kräftiges Gerichtswort für die Feinde Israels. Und alles schmatzt vor Andacht. Ja, so muss ein Prophet auftreten, den bösen, feindlichen Heiden das Gericht predigen. Und da freut man sich, weil das bestätigt ja unser Weltbild, die Bösen da draußen und wir die Guten. Ja. Alles ist begeistert und da kommt es im zweiten Gespräch zu einem jähen Erschrecken. Es geht ja gar nicht um die anderen, es geht ja um uns. Das zweite Gespräch ist gleich anschließend Malachi 2, Vers 6 und das ist dann ziemlich lang, das geht bis Kapitel 2, Vers 9 ist dieses Gespräch. Jetzt geht's ums Volk Israel. Da geht's um das Thema, bin ich Vater, wo ist meine Ehre? Jetzt geht's um Israel. Und ihr fragt noch, wieso haben wir deinen Namen verachtet? Also, Bevorzugung, ja, ich habe euch geliebt, ihr seid bevorzugt, aber das kommt jetzt auch mit einer großen Verpflichtung. Gott zeigt seine Liebe, dass er für sein Volk der Vater ist. Das ist eine der wenigen Stellen im Alten Testament, wo Gott sich als Vater zeigt. Das ist erst im Neuen Testament, wo das so groß wird. Und da kommt jetzt auch die große Verpflichtung. Er ist unser Vater. Einen Vater soll man ehren. Und mit der Größe der Verpflichtung kommt ein tiefer Ernst. Mit den eigenen Kindern ist ein Vater strenger als mit anderen. Ja, wenn da vier Kinder Lumperei machen, dann kriegen eins oder zwei eins hinter die Ohren. Und da kannst du sicher sein, das sind die Kinder von dem Vater, die anderen lässt er laufen. Ja, dann lesen wir jetzt in Malachi 1, Vers 6. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun euer Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo fürchtet man mich, spricht der Herr Zebaoth zu euch, Priestern, die meinen Namen verachten, ihr aber sprecht. Kommt wieder der Widerspruch. Wodurch verachten wir denn deinen Namen? Und es wird jetzt da entwickelt, das lese ich nicht vor. Also die Priester verachten Gott, indem sie starrköpfig und unbelehrbar an ihren verdorbenen Opfern festhalten. Die Opfern B-Ware, wird man heute sagen. Gell, B-Ware ist Kinder, kriegt man billiger, weil es ja irgendwo einen Kratzer hat. B-Ware, die opfern das, was beim Supermarkt drüben nicht für die Tonne, 30%. Das kaufen die ein und opfern es dann Gott, das Billige. Sie opfern nämlich blinde und kranke Tiere und finden das auch völlig in Ordnung. Für Gott reicht es doch, oder? Und dann sagt er, also wenn du das deinem Fürsten bringst, ein lahmes Tier, denkst du, der freut sich drüber. der wird nicht geehrt, der wird ja dadurch verachtet. Ihr gebt Gott die B-Ware. Sehr ernstes Wort. Wer Gott etwas anderes als sein Bestes gibt, der verachtet Gott. Wer Gott etwas anderes als sein Bestes gibt, seine beste Zeit, sein bestes Geld, seine beste Liebe, der verachtet Gott. Und Gottes Reaktion lesen wir dann in Vers 10, dass doch einer unter euch die Türen zuschlösse vom Tempel, damit ihr nicht umsonst auf meinem Altar Feuer anzündet. Ich habe kein Gefallen an euch, spricht der Herr Zebaoth. Und das Opfer von euren Händen ist mir nicht angenehm, in Klammer, ist ja auch B-Ware. Und peinlich, peinlich ist es obendrein. Die Heiden, die Feinde, von denen vorher die Rede war, die bringen Gott ein besseres Opfer dar. Das muss einem die Schamröte ins Gesicht treiben. Vers 11, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang ist mein Name herrlich unter den Heiden. Und an allen Orten wird meinem Namen geopfert und ein reines Opfer dargebracht. Und ihr bringt die gammelige B-Ware in mein Haus? Wie peinlich! Mein Name ist herrlich unter den Heiden, spricht der Herr Zebaoth. Ihr aber entheiligt ihn damit, dass ihr sagt, des Herrn Tisch ist unheilig, sein Opfer ist für nichts zu achten. Und ihr sprecht, siehe, welch eine Mühsal. Oh, wir müssen Gott Opfer bringen. Das bringt mich in Zorn, spricht der Herr Zebaoth. Denn ihr bringt herzu, was geraubt, lahm und krank ist, und bringt es da zum Opfer. Sollte mir solches gefallen von eurer Hand, spricht der Herr, verflucht seid der Betrüger, der in seiner Herde ein gutes männliches Tier hat und es gelobt, aber dem Herrn ein fehlerhaftes opfert. Denn ich bin ein großer König, spricht der Herr Zebaoth, und mein Name ist gefürchtet unter den Heiden, und ihr, mein Volk, bringt B-Ware. Das sind harte Worte, aber die haben eine heilsame Absicht. Die Priester sollen und dürfen umkehren. Dafür sagt Gott es, damit sie umkehren. Allerdings, wenn sie nicht umkehren, dann trifft sie ein ganz schweres Gericht. Das lesen wir dann in Maleachi 2, die Verse 1 bis 9, lese ich jetzt nicht. Ganz schreckliches Gericht, dann soll der Arm abfallen, die sollen mit dem Fluch belegt werden und so weiter. Drittes Gespräch, jetzt entwickelt sich. Das ist Maleachi 2, Vers 10 bis 16, wieder relativ kurz. Warum seid ihr treulos? Widerspruch, wo sind wir treulos? Und dann sagt Gott was ganz Eigenartiges. Du hast treulos gehandelt an deiner Gefährtin, in Klammer, an deiner Ehefrau. Maleachi 2, haben wir nicht alle einen Vater? Hat uns nicht ein Gott erschaffen? Warum verachten wir denn einer den anderen und entheiligen den Bund mit unseren Vätern? Sagen die vom Volk, was hast denn Gott? Ja, was hast denn? Wir sind doch nicht treulos. Jetzt kommt die Antwort. Juda ist treulos geworden und in Israel und in Jerusalem geschehen Gräuel. Denn Juda entheiligt, was dem Herrn heilig ist und was er lieb hat, und freit eines fremden Gottes Tochter. Muss man sich auch vorstellen, gell? Zwei Generationen im Exil. Exil ist nicht Gefangenschaft, gell? Die Juden waren nicht im Ghetto. Die haben ganz normal unter den Leuten gelebt in Babylon und da gab's auch schöne Frauen. Ja, klar, zwei Generationen. Warum sollen wir immer bloß im Volk heiraten? Da gab's auch schöne Frauen und da hat man die geheiratet. Und damit auch ein Anhänger von einer fremden Religion in die Familie gebracht. Die Ehe mit Leuten mit einer anderen Religionsangehörigkeit, mit einem anderen Glauben, war und ist streng verboten. Weil man kann ja auch jemand Ungläubiges haben. Nee, das steht also in der Bibel, in 5. Mose steht es ganz klar, 5. Mose 7, ich lese vor, du sollst dich nicht mit anderen Völkern, du sollst dich nicht mit denen verschwägern. Heute müssen wir das übersetzen mit jemand, der nicht an Gott glaubt. Ja? Eure Töchter sollt ihr nicht geben ihren Söhnen und ihre Töchter sollt ihr nicht nehmen für eure Söhne, denn da kommt's, wie's kommt, praktisch immer. Die jungen Leute sagen, ja, ich kann den ja zu Gott führen. Das ist Quatsch. Das Gegenteil passiert. Immer, praktisch immer. Denn sie werden eure Söhne mir abtrünnig machen, dass sie anderen Göttern dienen. Sie werden dann des Herrn Zorn entbrennen, so wird dann des Herrn Zorn entbrennen über euch und euch bald vertilgen, sagt Mose. Maleachi bekräftigt es und auch das Gerichtswort in Vers 12. Es geht um die Treue zu Gott und die zeigt sich. Die Treue zu Gott zeigt sich darin, dass man niemand heiratet, der Gott nicht auch nachfolgt. Ganz einfach. Aber die Treue zu Gott hat auch noch eine andere Seite. Jetzt war es oft so, gell? Man hat die fremde Frau noch dazu geheiratet. Man hat ja schon fürs Image hat man ja eine jüdische Frau. Und dann nimmt man, weil sie so hübsch sind, auch noch eine ausländische Frau dazu. Das war so üblich. Man hatte dann mehrere, ja. Die andere Seite der Treue zu Gott ist, man kann Gott nicht treu sein, wenn man seiner Frau nicht treu ist. Ganz einfach, aber hey, harte Botschaft. Man kann Gott nicht treu sein, wenn man seiner Frau nicht treu ist. Warum? Gott ist bei jeder Ehe der Ehezeuge. Und er ist der Dritte im heiligen Bund der Ehe. Eine Ehe ist nicht zwischen zwei Menschen. Die ist zwischen drei. Gott ist der Bündnispartner in der Ehe. Deshalb ist Ehe ein heiliger Bund. Und Untreue gegenüber der Frau heißt auch Untreue gegenüber Gott. Jetzt lesen wir Maleachi 2, Vers 14. Der Herr war Zeuge, Ehezeuge zwischen dir und dem Weib deiner Jugend, dem du treulos geworden bist, obwohl sie doch deine Gefährtin und die Frau ist, mit der du einen Bund geschlossen hast. Nicht einer hat das getan, der in dem noch ein Rest von gesundem Menschenverstand war. Hat es ist ja idiotisch, sowas zu machen. Da hast du eine treue Frau, die Gefährtin deiner Jugend, die mit dir aushält bis ins Alter. Und dann musst du neben raus. Hast du sie noch alle, heißt es auf Deutsch, ja? Wer ihr aber Kram ist und sie verstößt, spricht der Herr, der Gott Israels, der bedeckt mit Frevel, Frevel heißt Gewalttat, sein Kleid, spricht der Herr Zebaoth. Darum so seht euch vor in eurem Geist, in eurem Herzen und brecht nicht die Treue. Dritte Rede, jetzt kommt die vierte Rede. Die geht von Kapitel 2, Vers 17 bis 3, Vers 5. Vierte Rede, viertes Gespräch. Da sagt Gott, ihr habt so ein Geschwätz, das macht mich müde, ich halte es nicht aus. Auf Deutsch. Und die fragen zurück, ganz frech, womit ermüden wir ihn? Hä? Ja, so quasi. Und zwar, was ermüdet Gott? Die Verdrehung von Gut und Böse. Das führt dazu, dass Gott es leid ist, uns zu ertragen. Das muss man sich mal überlegen. Der ewig starke, treue Gott sagt, es reicht, ich bin's müde. Und dann wehe seinem Volk und wehe uns. Maleachi 2, Vers 17. Ihr ermüdet den Herrn durch eure Reden. Ihr aber sprecht, womit ermüden wir ihn denn? Antwort, dadurch, dass ihr sprecht, wer Böses tut, der gefällt dem Herrn. und an solchen hat er Freude. Oder wo ist der Gott, der da straft? Da geht's weiter in Maleachi 3, 1, das geht gleich am Stück weiter. Siehe, ich will meinen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten sollt. Und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr so in Anführungszeichen sucht. Der wird euch schon kommen und der Engel des Bundes, den ihr begehrt in euren frommen Liedern. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Kriegesheere. Aber dann passt auf. Ja, das ist Adventsbotschaft. Er kommt, der Bote. Ja. Also diese Verse machen aus Maleachi ein adventliches Buch. Er kommt, werdet schon sehen. Aber er kommt zum Gericht, weil Gottes Geduld ermüdet ist, weil er am Ende ist. Das ist Maleachi. Und dann kommen diese großen Verse, die auch im Händels Messias dann eine ganze Arie geschaffen haben. Wer wird aber den Tag seines Kommens ertragen können? Wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer eines Schmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Er wird sitzen zu Gericht und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levi reinigen und läutern wie Gold und Silber. Alle Menschen müssen durch dieses Gericht, das heißt Advent. Zuerst werden aber die Leviten angesprochen. Warum? Die haben eine besonders hohe Berufung und damit auch eine besonders große Verpflichtung und damit deshalb wiegt auch ihre Sünde so schwer. Wir dürfen nicht vergessen, dass im Neuen Testament wir die Leviten sind, die Priester. Das haben wir letztes Mal schon gehabt. Ja, wir sind das auserwählte Priestertum. Und dann wird es ganz klar gesagt in Maleachi 3, 5, der verdorbene Gottesdienst, dass du Gott Bewahre gibst, dass Gott mit dem 50er zufrieden sein muss und du nimmst die 50 Euro. Dass man Gott nicht das Beste gibt, das steht auf einer Stufe mit Zauberei, Ehebruch, Meineid, Gewalt, Unrecht an Tagelöhnern, Witwen und Waisen, Unterdrückung von Ausländern. Wer das tut, sagt Gott, dem fehlt die Ehrfurcht vor Gott. Maleachi 3, 5. Fünftes Gespräch. Jetzt fangen sie ganz frech an. Das ist Kapitel 3, 6 bis 12. Ihr fragt, wieso sollen wir umkehren? Hä? Das ist rotzfrech, gell? Warum sollen wir umkehren? Und dann sagt Gott, gab's das schon mal irgendwo, dass ein Mensch seine Gottheit betrügt? Na, ihr macht das. Kein Heide macht es, ihr schon. Also am Anfang ging es im ersten Gespräch um die Liebe Gottes. Jetzt geht es um seine Treue. Ich, der Herr, wandle mich nicht. Kapitel 3, Vers 6. Und auf dem hellen Hintergrund der Treue Gottes, da wird die Untreue des Volkes besonders schmerzhaft sichtbar. Ihr habt euch auch nicht verändert. Ihr wandelt euch ja auch nicht. Ihr seid das, was ihr von Anfang an wart, Söhne Jakobs. Und Jakob heißt Betrüger. Das seid ihr. Ihr seid von Anfang an Betrüger. Ihr habt nicht aufgehört, Jakobs Söhne zu sein. Ihr seid von eurer Väterzeit an immer da abgewichen von meinen Geboten und habt sie nicht gehalten. Verse 6 bis 7. Merken Sie es noch, wie schlimm das ist?
Was sollen wir uns bekehren, ey?
Fragen die, ja? Merken die noch, wie schlimm das ist? Merken wir es noch? Wohl kaum. Jetzt entspannt sich ein ganz heftiges Hin und Her im Gespräch. Ich lese es mal in Gesprächsform vor. Gott sagt, so kehrt euch nun um zu mir, so will ich mich auch zu euch umkehren. Das Wort für Buße steht fürs Volk und für Gott. Hey, ich drehe mich wieder um, wenn ihr euch umdreht, spricht der Herr Zebaoth. Ihr aber sprecht, worin sollen wir uns denn umkehren, bekehren? Gott, ist's recht, dass ein Mensch Gott betrügt, so wie ihr mich betrügt? Ihr aber sprecht, womit betrügen wir dich denn? Antwort, mit dem Zehnten, das gilt dem ganzen Volk, und mit der Opfergabe, das sind die Priester, das war beim zweiten Gespräch. Ihr betrügt mich, darum seid ihr verflucht, denn ihr betrügt mich allesamt, bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Haus Speise sei, und prüft mich, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht in des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Und dann will ich euretwegen den Fresser bedrohen, den haben wir vorher gehabt bei Joel, die Heuschrecken, der Fresser, den will ich bedrohen, dass er euch die Frucht auf dem Acker nicht verderben soll und der Weinstock auf dem Feld euch nicht unfruchtbar sei, spricht der Herr Zebaoth. Dann werden euch alle Heiden glücklich preisen, denn ihr sollt ein herrliches Land sein, spricht der Herr Zebaoth. Immer und immer wieder sind wir beim Thema Geld. Komisch, gell? So hört das Alte Testament auf mit einer Geldpredigt, mit dem Zehnten, ja? Bevor die schrecklichen Jahre der Fremdherrschaft über Gottes Volk kommen, wir haben da auch schon drüber gesprochen, gell? 400 Jahre, Schweigen Gottes, schrecklich, alle wie im Todesschatten. Da geht es um die Liebe Gottes und die Verachtung, mit der Gott sein Volk verachtet. Da geht es um Gottes Treue und da geht es um den ehebrecherischen Betrug, dass sein Volk das Geld und den Mammon mehr liebt als seinen Gott. Um das geht's, um den Mammon. Ja, kein gutes Schäfle für Gott. Ja, bloß nicht 10%. Ja, brutto oder netto? Ja, solche Fragen. So Schande. Und als Gott dann 400 Jahre später durch Jesus das Schweigen bricht, ist einer seiner ersten Worte und sein größtes Thema in der Bergpredigt, gell? Das größte Thema, das Jesus in der Bergpredigt anschreibt, vom Umfang her, ist der Mammon. Wieder. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben. Das ist Malachi. Jesus knüpft da an, wo der Malachi aufhört. Oder er wird an dem einen hängen, am Geld, und den anderen verachten, Gott. Das ist Malachi. Da knüpft Jesus an. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Auch wir sind gefragt, ob wir aus Liebe und Treue zu Gott nicht doch wenigstens den Zehnten geben. Hat mal jemand gesagt, oh, der Zehnte, das ist viel. Kannst du auch der Fünfte geben. Ja. Ja. Das sind ganz klare Worte. Und was sagt das Volk jetzt im letzten Gespräch? Haben sie ein Einsehen? Kehren sie um? Nein, sie schlagen jetzt im sechsten Gespräch auch noch aus gegen ihren Gott. Wie frech. Sechstes Gespräch, Verse 13 bis 21. Ihr fragt, ey, was reden wir denn gegen dich? Und Gott sagt, ihr sagt, es ist sinnlos, Gott zu dienen. Hier haben wir jetzt, das ist jetzt ganz interessant, nicht zwei Partien im Gespräch, sondern drei. Bis jetzt war es, gottloses Volk redet gegen Gott. Jetzt kommt eine dritte Partie dazu. Nicht das ganze Volk Gottes ist so gottlos geworden. Da gibt's auch welche, die sind anders. Die Gottlosen sprechen, was reden wir denn gegen dich? Hey, ja, so in dem Tonfall. Und Gott hält ihnen vor, ihr sagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es, dass wir sein Gebot halten und in Buße einhergehen vor dem Herrn Zebaoth. Darum preisen wir die Verächter, denn die Gottlosen gedeihen und die Gottversuchen bleiben bewahrt. Die sind dieser Versuchung erlegen. Psalm 73 sagt der Beter, ich möchte auch so werden wie die Gottlosen. Aber dann habe ich ja Gott verleugnet. Und die machen's. Die machen's. Ha, ist doch toll. Scheiß doch wie die andere auch, dann geht's dir gut. Gott interessiert es eh nicht. Ist eh kein Unterschied. Und jetzt sprechen die Gottesfürchtigen im Volk. Jetzt erheben die auch mal ihre Stimme. Sie trösten sich untereinander. Der Herr merkt und hört es, und es wird vor ihm ein Gedenkbuch geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und an seinen Namen gedenken, in Klammer. Und irgendwann mal wird das Buch aufgemacht, auch wenn nicht jetzt. Und Gott antwortet diesen Gottesfürchtigen, die sollen, spricht der Herr Zebaoth, an dem Tage, den ich machen will, am schrecklichen Tag des Herrn, der wie ein Feuer brennt, mein Eigentum sein. Und ich will mich ihrer erbarmen, wie ein Mann sich seines Sohnes erbarmt. Jetzt ist wieder der Vater da. Eines Sohnes, der ihm aber auch wirklich dient. Ihr werdet am Ende noch sehen, was für ein Unterschied es ist zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen. Ihr werdet schon sehen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein. Der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth, und er wird ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen. Euch aber, die ihr, das ist der Monatsspruch, gell? Monatsspruch von Dezember fängt morgen an, und da habt ihr die Andacht, die halte ich jetzt nicht, die habt ihr hier im Heftle drin, zu dem, was jetzt kommt. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Lest noch mal nach, was das bedeutet. Und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. Ihr werdet die Gottlosen zertreten, wenn ihr springt wie die Mastkälber. Denn sie sollen Staub unter euren Füßen werden an dem Tage, den ich machen will, spricht der Herr Zebaoth. Zwei Gruppen von Menschen. Gibt es jetzt hier die Gottlosen? Für die ist das Kommen der Herrlichkeit Gottes ein verzehrendes Feuer, das sie verbrennt samt ihrem Geld. Und die Gottlosen, die sich bekehren, es gibt bloß Gottlose und Gottlose, aber es gibt Gottlose, die sich bekehren. Für die ist dasselbe Kommen der Herrlichkeit Gottes. Gell? Das ist beides Herrlichkeit Gottes. Für die einen verzehrendes Feuer, für die ist es die Sonne der Gerechtigkeit, die ihnen Heilung und Jubel und Freude beschert. Sie werden jetzt ermahnt, in der langen und finsteren Zeit des Schweigens Gottes zwischen dem Alten und Neuen Testament am Gesetz Gottes festzuhalten, das ist der Schluss von Malachi, das lesen wir in Vers 22, 3, 22. Haltet fest, ähnlich wie in der Offenbarung, haltet fest am Wort, dann halte ich euch fest in der Trübsal. Haltet fest am Wort. Und den anderen wird am Anfang des Neuen Testaments noch ein einziges Mal die Möglichkeit zur Umkehr gegeben. Da heißt, das ist der Schluss von Malachi und im Schluss vom Alten Testament und vom Reden Gottes. Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern, auf dass ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Und dieser Elia kommt dann in der Person von Johannes, dem Täufer, ist auch eine adventliche Gestalt. Und mit seinen Worten, tut Buße, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Seht zu, bringt rechtschaffene Frucht der Umkehr. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt.
Ja, ich will ihnen nicht übrig lassen, Wurzel oder Stamm oder Zweige. Es ist jetzt die Axt schon an die Wurzeln gelegt. Es geht auch wieder zurück zu Maleachi. Darum jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Amen.